Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und der Nachricht, dass in Berlin die Jugendclubs ein Finanzproblem haben. Wir fahren zusammen mit einer Delegation aus Baden-Württemberg nach Österreich, weil es dort gute Ideen für mehr Bürgerräte gibt. Und wir besuchen Weiderinder in Bayern und sprechen über die Wunderwelt der Kuhfladen. Guten Abend. Anfang Mai, vor 10 Jahren, bestimmt der NSU die Schlagzeilen in Deutschland. Der nationalsozialistische Untergrund. Die Rechtsterroristen hatten 9 Migranten und eine Polizistin ermordet, 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle verübt. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe gelten als die Haupttäter, wobei sich die beiden Männer das Leben genommen hatten. Und deshalb musste sich vom 6. Mai 2013 an nur Beate Zschäpe als Hauptangeklagte vor dem Oberlandesgericht München verantworten, zusammen mit 4 weiteren Mitangeklagten aus dem terroristischen Umfeld. Ein Mammutprozess. Er hat 5 Jahre gedauert. Es wurden 600 Zeugen und Sachverständige gehört. Viele erhofften sich von dem Verfahren, dass mehr über den NSU in Erfahrung gebracht werden könnte. Aber als 2018 Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt wird, sind immer noch wichtige Fragen offen. Gab es weitere Unterstützer und weitere Täter? Bis heute keine Antwort. Bayern-Korrespondent Michael Watzke ist zu einem der Tatorte des NSU in München gefahren, wo er eigentlich mit den Menschen ins Gespräch kommen wollte. Über die Taten und den Terror.
Grüß Gott, Michael Watzke, Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks. Wissen Sie, warum die Plakette hier hängt?
Nein.
Boah, ich kenne mich damit nicht aus, sorry. Nee.
Das NSU-Trio, sagt Ihnen das was?
Nee.
Können Sie sich an den Prozess noch erinnern?
Nee, sorry.
NSU nie irgendwie gehört?
Nein. Mm-mm. Okay. Nix. Also im Moment fällt mir dazu gar nichts ein, nee.
Das ist eine Plakette, weil hier hat es mal einen Mord gegeben.
Boah, ich weiß selber nicht. Wann war das?
Die Morde waren vor 22 Jahren.
Das wie, Verfahren. Ich bin noch 2000 geboren. Nein.
Nee, keine Ahnung.
Da geht's um das NSU-Mordverfahren.
Das habe ich mal mitgekriegt, aber man hat da keinen Kontakt gehabt und anders kann man das nicht bewerten.
Die Morde des NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds, sind hier an einer 6-spurigen Ausfallstraße im Münchner Osten weitgehend vergessen. Obwohl die Bad Schachener Straße 14 einer der 10 Tatorte war. Erst nach einer halben Stunde Umfrage unter 15 Passanten treffe ich endlich einen Mann, der die Gedenkplakette richtig zuordnen kann.
Die ist eingeweiht worden und wird ja jedes Jahr am Gedenktag wird ja Blumen und Erinnerungen gemacht. Also nicht nur an den Herrn, den sie da ermordet haben, sondern allgemein an die Opfer.
Der ermordete Herr war das 4. Opfer des NSU, Gemüsehändler Habil Kilic, den die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Sommer 2001 mit 2 Kopfschüssen geradezu exekutierten, in seinem Feinkostladen, keine 100 Meter von einer Polizeiwache entfernt.
Schade ist, dass im Nachhinein eigentlich die noch übrig blieb, nicht allzu viel nachgewiesen werden konnte. Es hat keine weiteren Kreise gezogen, weil nur zu dritt haben sie das Ganze halt nicht durchgezogen oder durchziehen können. Wenn sich alle totschweigen oder die Beteiligten sich totschweigen, ob man da je darauf kommt, wer jetzt alles da mit drin hängt.
Vor fast genau 10 Jahren, am 6. Mai 2013, begann der NSU-Prozess in München. In der Hoffnung, den Motiven des nationalsozialistischen Untergrunds auf den Grund zu gehen, alle 10 Mordtaten vollständig aufzuklären und mögliche Helferinnen und Helfer oder gar Mittäter aufzudecken. Das Verfahren startete holprig mit einem Medieneklat, weil bei der Akkreditierung der Berichterstatter kein einziges türkisches Presseorgan zum Zuge kam. Uli Bachmeier, Landtagskorrespondent der schwäbischen Zeitung Augsburger Allgemeine, erinnert sich
an die Empörung damals unter den türkischen Kollegen, die einfach viel zu langsam waren, weil sie das Windhundprinzip beim Landgericht München nicht kannten und keinen Zugang zu dem Prozess hatten, der für sie natürlich elementar wichtig war.
Denn schließlich waren 8 der 10 NSU-Opfer türkischstämmig. Bachmeier und seine Kollegen vom Verein Landtagspresse Bayern halfen den türkischen Kollegen im Hintergrund unbürokratisch. Die Idee, an jedem Prozesstag stellen 3 deutsche Journalisten, 3 türkischen Kollegen ihre Akkreditierung zur Verfügung.
Die Idee war einfach, die Umsetzung war sehr schwer, weil es natürlich eine weitere Warteliste gab von Kollegen, die auch rein wollten. Und wir mussten dann mit großem Aufwand organisieren, dass 3 türkische Kollegen vorgelassen werden und Zugang zum Sitzungssaal bekommen.
Als schon alles organisiert war, entschied das Bundesverfassungsgericht, das Akkreditierungsverfahren sei verfassungswidrig und müsse geändert werden. Daraufhin sagte das Oberlandesgericht den Starttermin des NSU-Prozesses ab und schrieb ein neues Akkreditierungsverfahren aus mit einem Extrakontingent für ausländische Journalisten. Die Richterin Andrea Titz war damals Pressesprecherin des OLG und musste die umstrittene Entscheidung gegen starken öffentlichen Gegenwind verteidigen.
Natürlich war das in der konkreten Situation so, dass man sich gedacht hat, warum müssen wir jetzt das Ganze nochmal neu aufrollen? Warum muss auf diese Weise der Verfahrensbeginn nochmal verschoben werden, was ja auch nicht für gute Presse gesorgt hat? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber ich denke, im Nachhinein gesehen war es die richtige Entscheidung. Wir machen es nicht so, wie das Bundesverfassungsgericht in einem Nebensatz angedeutet hatte, dass man ja einfach auch noch ein paar Stühle reinstellen könnte, sondern dass sich der Senat damals entschieden hatte, nein, wir fangen ganz von vorne an. Es war die saubere Lösung.
Denn eines wollte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl um jeden Preis vermeiden, dass das NSU-Verfahren wegen eines Formfehlers platzt und nicht rechtskräftig wird. Zumindest das gelang dem mittlerweile pensionierten Götzl.
Im Endeffekt ist dieses Verfahren, und das hat ja letztlich der Bundesgerichtshof bestätigt, sauber geführt worden. Und das ist in einem solchen Mammutverfahren kein Selbstläufer. Das ist nichts, was Sie selbstverständlich voraussetzen können, dass ein solches Verfahren so abläuft. Insgesamt bin ich deshalb als Mensch, als Privatmensch damit sehr zufrieden.
Das sei aber keine inhaltliche Wertung, betont Titz. Die stehe ihr nicht zu, so die Co-Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, die mittlerweile Vizepräsidentin des Landgerichts Traunstein ist. Das Urteil lautete damals: lebenslange Haftstrafe für Beate Zschäpe wegen Mittäterschaft an der Ermordung von 10 Menschen. Die anderen Angeklagten erhielten Haftstrafen zwischen 2,5 und 10 Jahren. Vor allem die milde Strafe für den Neonazi André Eminger kritisierten viele Prozessbeobachter. Er wurde nur wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, nicht aber wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Für Sebastian Scharmer, den Nebenklageanwalt von Gamze Kubacik, der Tochter des ermordeten Mehmet Kubacik aus Dortmund, sind Verlauf und Urteil des Verfahrens enttäuschend.
Also es gibt ganz viele Hinweise, wie an jedem anderen Tatort auch, dass es lokale Unterstützer und Helfershelfer gab, die bis heute nicht aufgeklärt sind.
Möglicherweise gab es auch am Tatort Bad Schachner Straße 14 in München Mittäter. Dort, wo heute nur noch eine steinerne Gedenktafel neben dem Gemüseladen an den Mord vor 22 Jahren erinnert. Eine Tat, an die sich schon heute viele nicht mehr erinnern können oder wollen.
Michael Watzke über den NSU-Prozess, der vor 10 Jahren in München begonnen hatte. Im Februar dieses Jahres haben wir im Deutschlandfunk darüber berichtet, dass es mehr Geld geben soll für die Jugendarbeit in Berlin. Hintergrund sind die Ausschreitungen in der vergangenen Silvesternacht. Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte waren von jungen Menschen in Berlin arg attackiert worden. Also versprach die damals noch regierende Bürgermeisterin Giffey mehr Unterstützung, um mehr für Jugendliche zu tun, um zum Beispiel Öffnungszeiten von Jugendeinrichtungen zu verlängern, weil ja Jugendarbeit nicht um 18 Uhr aufhöre. Faktum ist, dass in einigen Jugendeinrichtungen die Arbeit komplett aufhören könnte. Die ersten 3 Jugendclubs machen dicht wegen mangelnder Finanzierung. Wie passt das zusammen? Anja Nils hat in Berlin mal auf den Busch geklopft.
Also wir können ja auch Gesangs- und Rap-Sachen machen. Eine elektrische Gitarre steht neben dem Schlagzeug, ein Keyboard vor einer selbstgebauten Aufnahmekabine mit Mikrofon. Aber im Moment sind der Bandraum und das Tonstudio im Keller des Jugendclubs Jufatz etwas verwaist, bedauert der pädagogische Leiter Konrad Jürgers.
Hemmschwelle immer ziemlich groß, ne? Schlagzeug ja, ist immer super. Und Gitarre auch, aber wenn es dann um Gesang geht, das hat ja aber viel mit Selbstbewusstsein zu tun, ist dann wieder Beziehungsarbeit. Das heißt, man muss erstmal eine Beziehung zu dem Jugendlichen oder zu dem Kind aufbauen. Und es macht halt was mit einem, wenn man an einem Prozess länger beteiligt ist, ne? Und am Ende dann halt was ganz Tolles dabei rauskommt. So.
Und ab und zu entsteht nach Monaten gemeinsamer Arbeit dann wirklich eine fertige Produktion wie diese. Über ein Dutzend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der näheren und weiteren Umgebung des Berliner Bahnhofs Lichtenberg kommen jeden Tag ins Jufatz, Jugend- und Familienzentrum. Viele von ihnen stammen aus ärmeren Familien. Die beiden Achtklässlerinnen Melissa und Haley haben es sich heute draußen auf umfunktionierten Holzpaletten mit Sitzpolstern bequem gemacht.
Ja, weil man nicht immer zu Hause sein muss und zu Hause ist halt langweilig. Und hier kann man sich ja mit allen Freunden treffen und da drinnen so chillen und so. Irgendwie so reden.
Und kochen kann man hier auch, ist cool. Wenn man ein Problem hat, kann man auch mit denen darüber reden. Sehr gemütlich hier.
In dem unscheinbaren Zweckbau mitten im Wohngebiet im Berliner Osten gibt es neben dem Bandraum auch Sportmöglichkeiten. Tischtennis, Billard, eine knallgelbe Küche mit großem Esstisch, eine Terrasse zum Grillen, Sofaecken zum Entspannen und, ganz wichtig, zum Quatschen, sagt Konrad Jürgers.
Dann werden halt auch Probleme erkennbar, zum Beispiel Schulprobleme oder halt Übergang von Schule in Arbeit oder Ausbildung. Und dann sagen sie so, von wegen, sie brauchen dort Hilfe. Und man fragt ja eher nicht die Eltern, ne, sondern eher die Kumpels oder auch mal den Sozialarbeiter von nebenan oder so.
Doch Angebote wie diese stehen auf der Kippe. Der Träger der Einrichtung, die Sozdia-Stiftung, hat in den letzten Jahren 9 Jugendclubs im Berliner Osten und Südosten aufgebaut. Das Jufatz wird wahrscheinlich erstmal weiter existieren. Aber 3 der anderen Jugendclubs stünden nun vor der Schließung oder seien bereits dicht, sagt Michael Heinisch-Kirch von der Stiftung.
Die werden einfach sehr, sehr schlecht gefördert. Da kriegen wir viel zu wenig Geld von den zuständigen Bezirksämtern oder vom Senat. Und das Geld, das die Bezirke zur Verfügung haben, reicht nicht. Und weil kein Bezirk irgendwas gerne schließen will, die Schließung beschließen will, deswegen wird es im Durchschnitt von Jahr zu Jahr pro Club weniger.
121 Millionen Euro im Jahr zahlt der Berliner Senat nach eigenen Angaben den Bezirken pro Jahr für die Jugendarbeit. Die Zahl von 400 Jugendfreizeiteinrichtungen in Berlin sei seit Jahren stabil. Aber nur, weil die Träger querfinanzierten und das Geld an anderer Stelle einsparten, kritisiert die Diakonie Berlin-Brandenburg. Durch das vor fast 4 Jahren beschlossene Jugendfördergesetz gebe es zwar mehr Geld, das gleiche aber nicht mal die Inflation aus und das Ganze stelle gleichzeitig höhere Anforderungen an die Träger, kritisiert Ursula Schön von der Diakonie.
So sollen zum Beispiel die Betreuungsstunden am Wochenende oder in den Abendstunden aufgestockt werden. Aber hierfür wird einfach kein Geld zur Verfügung gestellt. Mit diesem System müssen selbst finanzstarke Träger irgendwann aufgeben.
Lichtenbergs linke Jugendstadträtin Camilla Schuler warf der Landesregierung im RBB vor, dass sie zu wenig tue.
Ich habe bei der Jugendarbeit immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Jugendarbeit manchmal auch nicht richtig ernst genommen wird im Senat.
Dabei klangen die Beteuerungen der Politik am Anfang des Jahres noch ganz anders. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen von Jugendlichen in der Silvesternacht versprach Berlins damalige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey:
Wir alle haben noch die Silvesterereignisse vor Augen. Wir haben uns verständigt darauf, dass das, was dort passiert ist, und wir haben es als Zäsur bezeichnet, auch weitere Konsequenzen haben muss und wird. Und jetzt wird es darum gehen, dass diese Maßnahmen, die dort verabredet sind im Bereich der Stärkung der Jugend- und Sozialarbeit, der Stärkung der Elternarbeit, dass das auch umgesetzt wird.
Versprochen waren 90 Millionen Euro, unter anderem für Schulsozialarbeit, Präventionsarbeit der Polizei, schnellere Strafverfolgung, aber auch für zum Beispiel in Jugendclubs organisierte Sonderprogramme, so Michael Heinisch-Kirch von der Sozdia-Stiftung.
Aber auf der anderen Seite funktionieren natürlich Sonderprogramme nur, wenn man die irgendwo machen kann. Und wenn die eigentlichen Räume dann schon weggefallen sind, dann kann man die Programme auch nicht mehr umsetzen. Und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass von den Sondermitteln des Senats Stand heute kein einziger Euro geflossen ist.
Um im Kampf gegen Jugendgewalt einen Beitrag zu leisten, müsse also erstmal die Grundfinanzierung stimmen, meint auch Konrad Jirgas, dessen Arbeitsschwerpunkte im JUFAZ soziale Arbeit und Kriminalitätsbekämpfung sind. Er versucht, Gewaltprävention hier so gut es geht mit begrenzten Mitteln zu betreiben.
Da kriegt man halt schon mit, so manche sind ein bisschen auf Stress aus, die wollen sich halt reiben. Dann komme ich halt ins Spiel und sage so, gib ihnen auch eine Reibefläche, dann gehen wir halt runter in den Sportraum, dann können die sich an der Tratze zum Beispiel mal ein bisschen auspowern. Das ist so ein riesengroßes Kissen, was man so festhält, und dann können die dagegen boxen oder halt gegeneinander auch boxen und da regeln.
Unterdessen brächen steigende Personalkosten und hohe Mieten für in Berlin knappe Räume immer mehr Jugendclubs das Genick. Sollte es eines Tages auch das JUFAZ treffen, würde hier im Kiez die Beratung für Familien wegfallen, sagt Konrad Jürgers. Kindern und Jugendlichen fehlten dann auch wichtige Vertrauenspersonen.
Bei den Kids ist es so halt, wir sind auch ein Schutzraum. Also wenn die zu Hause Ärger haben oder Stress haben und die wollen nicht nach Hause, dann sind wir halt auch Anlaufstelle. Und dann sind wir auch beratend tätig und schauen halt, was wir machen können, ob wir halt mit den Eltern nochmal ins Gespräch gehen oder halt, ob wir weitervermitteln an Kindernotdienst oder Jugendnotdienst. Das ist jetzt dieses Jahr schon mehrmals vorgekommen.
Wenn sich seine Schützlinge künftig im Hochhausflur oder im Einkaufszentrum treffen müssten statt im Jugendclub, warnt der Sozialarbeiter, hätten sie diese Hilfe nicht mehr.
Anja Nehls über die Finanznot in Berliner Jugendclubs. Demokratie wagen, hat einst Bundeskanzler Willy Brandt gefordert. Und anscheinend kommen jetzt immer mehr Städte und Gemeinden darauf, ja, guter Gedanke, wir gründen Bürgerräte. Per Losverfahren und doch repräsentativ ausgewählte Menschen kommen zusammen, informieren sich, diskutieren, erarbeiten Lösungen, die dann als Empfehlung an die politischen Gremien gehen. Das mag sich unverbindlich anhören, aber oftmals ist es so, dass in diesen Räten gute Vorschläge erarbeitet werden, die die politische Arbeit erleichtern. Irland hat uns das vorgemacht, von dort kommt die Idee dieser Demokratieverstärkung, und viele, die in einem Bürgerrat einmal mitgewirkt haben, sagen, dass die Arbeit sehr anspruchsvoll ist, da sich tief in die Materie des jeweiligen Themas eingearbeitet wird. Da geht es um die künftige Nutzung eines Industriegebietes, um den Ausbau von Kinderbetreuung, Photovoltaik auf Hausdächern oder die Sanierung eines Opernhauses. Derzeit gibt es in circa 50 Städten und Gemeinden in Deutschland Initiativen, um neue Bürgerräte einzusetzen. Die meiste Erfahrung damit hat Baden-Württemberg, und die soll noch besser werden. Deswegen hat sich eine Delegation nach Österreich aufgemacht, sozusagen ins Musterland für direkte Demokratie und Bürgerräte. Landeskorrespondentin Katharina Thoms war dabei.
Ein Museum als Ort der Demokratie? Beim Vorarlberg-Museum mitten in Bregenz am Bodensee stimmt es. Hier präsentieren Bürgerräte die Ergebnisse ihrer Arbeit. Ihre Ideen zu Klimafragen, Landwirtschaft oder Asylpolitik. Die Delegationsreise ins Bürgerbeteiligungsland Vorarlberg für die gut 20 Politikerinnen, Wissenschaftler, Expertinnen der direkten Demokratie aus Baden-Württemberg muss sie also hier beginnen. Schon vor fast 20 Jahren fanden in Vorarlberg die ersten Bürgerräte statt, erzählt Michael Lederer, Organisator der Bürgerräte vom Büro für Beteiligung der Landesregierung.
Es wurde einfach erkannt, dass es hilfreich ist, für gute Entscheidungen die Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern mit ihrem Expertenwissen zu integrieren und konnte da ja sehr früh eigentlich dann in so eine Art Kulturentwicklung rund um das Thema Beteiligung einsteigen.
Seit 10 Jahren ist das auch in der Landesverfassung verankert. Direkte Beteiligung in Vorarlberg wird gefördert.
Die entscheidende Komponente im Umgang mit den Bürgerräten ist, mit welcher Ernsthaftigkeit betreibt man das? Und so war denn der Weg zu der Idee, das in die Verfassung zu nehmen, nicht mehr weit.
Bürgerräte finden hier landesweit statt, aber auch auf lokaler Ebene. Der Ablauf immer gleich. Rund 15 Menschen werden ausgelost. Es wird darauf geachtet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind.
Die können sich dann registrieren für die Teilnahme beim Bürgerrat, geben dort nochmals zusätzliche Merkmale an, wie Ausbildungsgrad, Einkommen, Muttersprache. Und aus diesen Kriterien heraus, aus diesen verschiedenen Töpfen, die wir da bekommen, wählen wir eine möglichst diverse Gruppe per Zufall aus, die dann den Bürgerinnenrat darstellt.
Ein Wochenende lang werden dann Meinungen, Wünsche, Wissen der Zufallsbürger zusammengetragen, diskutiert, abgewogen. Welche Mobilität wollen wir? Welche Asylpolitik oder wie soll unser Dorfkern aussehen?
Und in weiteren Schritten werden dann die Ergebnisse der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern vorgestellt und nochmal diskutiert und dann mit Experten überlegt, wie die Ergebnisse umgesetzt werden können.
Das Wichtigste, die Politik muss sich damit beschäftigen. Nicht alle Empfehlungen würden aber 1:1 umgesetzt.
Wir sind natürlich schon immer wieder konfrontiert mit der Erwartung, dass ein Bürgerrat jetzt die Welt rettet, um es jetzt ein bisschen zugespitzt zu formulieren. Das findet so natürlich nicht statt.
Aber ein Teil der Ergebnisse fließt doch immer wieder in die Regierungspolitik ein. Die Ergebnisse des Landwirtschaftsbürgerrates wurden kurz nach der Wahl Teil des Regierungsprogramms in Vorarlberg. Damit sei klar, Entscheidungen treffen gewählte Mehrheiten. Bürgerräte geben Impulse. Der Freiburger Politikwissenschaftler Ulrich Eid forscht seit Jahren zu Bürgerräten und sieht darin eine Bereicherung der partizipativen Demokratie.
Demokratie heißt schon, dass ich mich mit einer Empfehlung, mit einer Beschlussfassung eines Rates nicht unbedingt durchsetze in der Politik. Aber der zentrale Punkt in der pluralistischen Demokratie ist, dass diese Stimme wahrgenommen wird und dass sie diskutiert wird. Und ich glaube, das kann dann wirklich zum Erfolg dieser Bürgerräte dann eben auch führen.
Auch Baden-Württemberg hat schon einige Erfahrungen. Seit 2011 finden hier immer wieder Bürgerräte in ähnlichen Formaten wie in Vorarlberg statt.
Auch dies gehört zu einem Lerneffekt dazu, sich bestätigt zu sehen in dem, was man tut,
sagt die zuständige Staatsrätin für Zivilgesellschaft aus Baden-Württemberg mit Blick aufs Nachbarland.
Wir haben auch erlebt, dass die Bedenken, die zu Anfang eines solchen Prozesses da sind, die gleichen sind. Dass man da nicht sich entmutigen lassen sollte, auch nicht in der Kommune, wo man vielleicht neu damit beginnt, die Ängste, dass politische Mandatsträger, also Gemeinderatsmitglieder, entmachtet werden.
Das Gegenteil sei der Fall, beschwört auch die Gemeinde Eck, ein 3.500 Einwohnerort im Bregenzer Wald. Die Delegation guckt sich das neue Kinderhaus an. Mit dem vielen Holz riecht es hier wie in der Sauna.
Waren Sie schon mal hier drin jetzt?
Nein.
Das ist schön.
Carla Behmann und Günter Vorpichler haben vor 7 Jahren in Eck beim Bürgerrat mitgemacht. Wie soll der Ortskern umgestaltet werden? Das neue Kinderhaus, ein Ergebnis aus ihren Empfehlungen damals.
Ich glaube, inzwischen ist es so, dass manchmal der Zweifel herrscht, was wird wirklich daraus? Reden wir nur oder wird was? Und hier sieht man, das wird. Wir haben ein neues Ärztehaus, wir haben dieses Kinderhaus. Wir spüren in Eck, dass was passiert.
Man hat gemerkt, dass man drüber redet und dass seitens der Gemeinde auch Info gekommen ist, das und das wird gemacht, teilweise ein bisschen verschoben, aber es ist wirklich viel passiert danach.
Auch wenn es gedauert hat. Aber die Bürgerräte fühlten sich ernst genommen. Und auch der damals zerstrittene Gemeinderat hat danach wieder konstruktiver zusammenarbeiten können. Baden-Württembergs Staatsrätin ist überzeugt, das funktioniert im Großen wie im Kleinen. Vorarlberg in Österreich hat zwar gerade mal 400.000 Einwohner, im Gegensatz zu den 11 Millionen nebenan in Baden-Württemberg. Aber die grün-schwarze Landesregierung will auch hier Beteiligungskultur ausbauen. Bürgerforen, wie die Räte hier heißen, sollen regelmäßiger stattfinden.
Wir haben bereits beschlossen, dass vor allen wichtigen Gesetzen ein Bürgerforum landesweit durchgeführt werden soll.
2-mal im Jahr. Die Ministerien reichen aktuell Vorschläge dafür ein. Auch Bürgermeister sollen häufiger auf Bürgerforen setzen, damit ein Streit um ein Windrad oder ein Industriegebiet gar nicht erst eskaliert. Und noch eine Anregung aus Vorarlberg will die grün-schwarze Landesregierung übernehmen. Das Recht auf partizipative Demokratie soll Verfassungsrang bekommen.
Wir haben uns vorgenommen, es steht im Koalitionsvertrag, dass der Volksantrag in unserer Verfassung erweitert wird. Das heißt, dass ein bestimmtes Quorum der Bevölkerung nicht nur erzwingen kann, dass der Landtag sich mit einem Thema befasst, sondern dass ein Bürgerforum durchgeführt wird.
Die Hürden dafür in Vorarlberg sind deutlich geringer. 1.000 Unterschriften reichen. In Baden-Württemberg müssten es 40.000 sein.
Also das Quorum ist schon hoch,
sagt Roman Huber vom Verein Mehr Demokratie. Die Organisation begleitet direktdemokratische Prozesse in ganz Deutschland.
Eigentlich wäre es dazwischen ganz okay. 20.000, 25.000, das fände ich eine ganz gute Hürde. So Einzelbürger sammeln nicht mal eben 40.000. Da müssen sich dann schon auch zivilgesellschaftliche Organisationen zusammenschließen. Man muss sich einigen. Das ist aber auch gar nicht schlecht. Dann sind es nicht so Special Interest Themen, sondern braucht schon breite gesellschaftliche Relevanz.
Allerdings muss Baden-Württemberg erstmal noch eine ganz andere Hürde nehmen. Für eine Verfassungsänderung braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die regierenden Grünen müssen sich nicht nur mit dem noch skeptischen Koalitionspartner CDU einigen, sondern möglichst auch SPD und FDP in der Opposition überzeugen. Und das ist noch ein Stück Arbeit. Auch das hat die Reise nach Vorarlberg gezeigt.
Katharina Thoms über neue Pläne für Bürgerräte in Baden-Württemberg. Am 14. Juni 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag haben längst begonnen. Aber auch das Nachdenken über eine sehr wechselvolle Geschichte des Landes und ein Nachdenken über die aktuelle Politik, nicht nur in Israel, auch hier. In Berlin leben ca. 30.000 Israelis. Sie sind zumeist linksliberal, religionsfern und arbeiten in der Kunst oder auch in der Start-up-Szene. Viele stehen der Heimatregierung kritisch gegenüber und protestieren hier gegen die Justizreform dort. Jens Rosbach hat die israelische Community in Berlin besucht und gesehen, dass ihre Demonstrationen denen in Jerusalem doch ähnlich sind.
Ein Meer von blau-weißen Israel-Fahnen in den Straßen von Tel Aviv. Seit Monaten demonstrieren Hunderttausende Staatsbürger gegen die umstrittene Justizreform.
Demokratia! Demokratia!
Gleiche Töne in Berlin. Auch hier protestieren Israelis gegen ihre Heimatregierung. So demonstrierten Mitte März hunderte jüdische Immigranten vor dem Brandenburger Tor gegen die Einschränkung der Justizfreiheit. Anlass war der Staatsbesuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, kurz Bibi, in Deutschland.
Bibi und seine korrupte Regierung zerstören die Stadt Israel, einfach zerstören die Demokratie.
Im besten Fall wird Israel keine Demokratie mehr sein, im schlimmsten Fall gibt es einen blutigen Bürgerkrieg.
Ich war Lehrerin am jüdischen Gymnasium und habe 20 Jahre lang Schülergruppe nach Israel gebracht. Alle sollten Israel kennenlernen, lieben und alles, genauso wie ich das Land liebe. Aber ich kann ein Land nicht lieben, das eines Tages undemokratisch wird.
Die Berliner Israelis Nirit Bialer und Sharon On waren von Anfang an bei den Protesten dabei. online wie offline. Nirit ist 44 Jahre alt und arbeitet in einem Berliner Tech-Unternehmen. Ihre Freundin Sharon, 41, ist Film- und Theaterregisseurin. Die beiden leben seit 2006 hier und es ist für sie ein Novum, dass sie öffentlich gegen die Regierung ihres Heimatlandes auftreten und sich interviewen lassen. Denn sie sehen sich in einem Loyalitätskonflikt. Darf man als Israeli im Ausland überhaupt die israelische Politik kritisieren, obwohl man davon gar nicht direkt betroffen ist, fragen sie sich. Und darf man das ausgerechnet von Deutschland aus, dem Land des Holocaust?
Ich habe Angst, dass irgendwelche Leute, die diese Sendung hören, wie irgendwelche AfDler oder irgendwelche Antisemiten, meine kritische Meinung zu was jetzt in Israel passiert, benutzen, um Israel in Frage zu stellen.
Unsere Existenz ist immer in Gefahr. Und wenn viele Leute, die Hass gegen Israel haben und nutzen unsere Kritik, es macht uns einfach Angst. Aber jetzt, ich bin in einen Punkt gekommen, dass ich sage, nein, ich kann nicht mehr schweigen.
Viele Israelis in Deutschland sehen sich schon immer als Kritiker ihrer Regierung, vor allem in der Palästinenserpolitik. Und seitdem in Jerusalem extrem rechte Minister mitregieren, ahnen sie Schlimmes für das gesamte Land.
Aus meiner Sicht kommt auch eine ganze Menge Menschen aus Israel nach Deutschland, deren Position ich deutlich kritisch sehe.
Die jüdischen Gemeinden hierzulande betrachten die Berliner Israelis teilweise skeptisch, vor allem Gemeinden außerhalb der Hauptstadt. So unterstützt Daniel Killi vom Beirat der jüdischen Gemeinde in Hamburg zwar den Protest der Immigranten gegen die Justizreform. Allerdings hätten sich die Berliner Israelis in den letzten Jahren zu wenig von der linken anti-israelischen Boykottbewegung BDS distanziert, klagt Killi, obwohl BDS Israels Existenz bekämpfe.
Also erstens ist es schwierig, sich bei BDS nicht zu äußern. Eine amorphe Meinung zu BDS zu haben als Jude verbietet sich meines Erachtens von selbst, denn BDS ist ganz ohne Schaum vom Mund eine israelfeindliche, antisemitische Bewegung, die strukturelle Abwehr alles Israelischen und der israelischen Staatlichkeit ist halt antisemitisch.
Zweitens gäbe es in der israelischen Berliner Bohem, wie der norddeutsche Gemeindevertreter sagt, mitunter auch Ausgewanderte, die von ihrem Wehrdienst in der Heimat geflüchtet seien. Dafür habe er kein Verständnis.
Ich würde mir wünschen, dass diese Szene den Frieden mit ihrer Heimat schließt. Mehr Normalität und weniger Plakativität, was Israel anbelangt.
Hinzu kommt, viele jüdische Gemeindemitglieder hierzulande können nicht verstehen, wie man dem jüdischen Staat, der Juden in aller Welt als Zufluchtsort gilt, bewusst den Rücken zukehren kann. Anastasia Pletuchina leitet das Berliner Büro der zionistischen NGO Jewish Agency for Israel und ist bestens vernetzt in der jüdischen Community. Pletuchina erklärt, die jüdischen Gemeinden in Deutschland seien viele Jahre pauschal auf einem Pro-Israel-Kurs gewesen und auch deshalb auf Distanz zu den linksliberalen oppositionellen Auswanderern.
Es gibt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft immer Diskussionen und Auseinandersetzungen, wie die politische Lage gerade aktuell einzuschätzen ist. Grundsätzlich ist aber eine ganz klare Linie für alle jüdischen Gemeinden, dass der Staat Israel nicht delegitimiert werden darf und auch nach außen unterstützt wird.
Guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Botschafter.
Anfang des Jahres in einem Berliner Grand Hotel. Zum Jubiläumsauftakt 75 Jahre Israel hat die Konrad-Adenauer-Stiftung den israelischen Botschafter Ron Prosor eingeladen.
Pünktlich zur Gründung des Staates Israel 1948 haben die überliegenden arabischen Staaten Israel den Krieg erklärt. Und die Juden ins Meer zu treiben.
Prosor spricht in seiner einstündigen Rede von Holocaust-Überlebenden, vom Iran, von der UNO und selbst von deutschen Bratwürsten. Nur seine bis zu 30.000 Landsleute, die nach Deutschland emigriert sind, erwähnt der israelische Botschafter nicht. Die eingewanderte Regisseurin Sharon On hat den Eindruck, dass nicht nur einige jüdische Gemeinden, sondern auch die israelische Botschaft in Berlin die Exilanten meidet.
Natürlich hat es politische Gründe, weil Israel-Politik hat Israelis, die hier sind, nicht zu unterstützen. Wir haben gewählt, Israel zu verlassen, und wir sollen damit irgendwie leben. Das ist unser Problem. Wenn wir hier sind, wir kriegen nicht diese Unterstützung von Israel.
Die israelische Botschaft möchte dazu keine Stellungnahme abgeben. Anastasia Plitushina von der Jewish Agency for Israel hat kürzlich die Untersuchung Doing Judaism veröffentlicht, die auch die Israelis in Deutschland unter die Lupe nimmt. Die studierte Sozialwissenschaftlerin resümiert, die meisten Immigranten aus Tel Aviv, Haifa und Jerusalem hätten durchaus berechtigte politische Anliegen.
Was ich überwiegend beobachte, ist ein differenzierter Blick dieser Menschen, dass sie überwiegend, wenn sogar nicht ausschließlich, den Staat an sich nicht delegitimieren und sagen, das ist deren Zuhause. Sie wollen das Zuhause nur anders verstehen und wünschen Veränderungen.
Demokratie! Demokratie!
Jens Rosbach über Israelis in Berlin. Wenn Sie eine Kuh auf einer Weide entdecken, dann beglückwünschen Sie sie. Sie gehört zur Minderheit. Nur 4 von 10 Kühen haben in Deutschland die Möglichkeit, frisches Gras zu fressen und die Sonne zu sehen. Alle anderen stehen im Stall und bekommen passend rationiertes und kalkuliertes Futter für optimale Milch- und Fleischproduktion. Es ist nicht so einfach, an die Milch von Weidekühen zu kommen, weil der Begriff Weidemilch nicht geschützt ist. Die Weidemilchproduzenten orientieren sich laut Verbraucherzentrale an der Regel, an 120 Tagen muss die Kuh für 6 Stunden raus. Mit anderen Worten, Weidemilch bedeutet unter diesen Umständen, dass die Kühe an 245 Tagen im Stall stehen. So ist das oft, aber so muss das nicht sein, wenn es denn auch mehr Anerkennung für echte Weidemilch gäbe. Denn diese Haltung ist aufwendig. Mein Kollege Heiner Kiesel hat eine Biobäuerin am Rande der Rhön getroffen, ganz im Nordwesten Bayerns, und sie beim Weideaustrieb begleitet.
So. Petra Schmalbruch positioniert ihre Helfer, darunter auch Tochter Leni, am Gatter vor dem Stall in ihrem Hof. Dahinter drängen sich 13 trächtige Kühe und ein Stier. Sie sollen endlich wieder raus auf die Weide. Dafür müssen sie in den Treibwagen laufen, der am Traktor hängt. Ein großer, rollender Käfig, unten offen, 3x5 Meter.
Also ich glaube schon, dass sie eine Ahnung haben, was jetzt los ist, weil die sich alle schon auch da vorne hinstellen und schon so sehnsüchtig in den Treibwagen reinschauen. Und ich glaube, die freuen sich jetzt, dass sie wirklich raus auf die Weide können.
Die Bäuerin treibt die Tiere in 2 Gruppen. Es ist nicht weit, 15 Minuten im gemächlichen Kuhtempo zur Grünfläche am Ortsrand. 1,5 Hektar frisches Gras, eine Tränke und eine Krippe mit Heu. Erst starksen die Kühe etwas zögerlich auf die Weide, dann tauchen die Mäuler ins frische Gras.
Ich habe jetzt so lange gewartet, bis halt ein bisschen was draufsteht, sozusagen, dass schon ein bisschen gewachsen ist. Weil wenn gar nichts dasteht und sie nichts finden, ist halt auch blöd, wenn sie dann auf der Weide sind. Und es war halt heuer auch ein relativ kaltes Frühjahr, von daher ist es dann auch spät losgegangen mit der Vegetation.
Die Szene wirkt wie ein Werbeclip für gesunde Milch und natürliche Landwirtschaft. Aber tatsächlich ist diese Form der Weidehaltung immer mehr die Ausnahme.
Die Tendenz ist schon so, dass immer weniger Tiere auf der Weide stehen und immer mehr Tiere natürlich in den Ställen gehalten werden. Dadurch, dass die Betriebe auch immer größer werden und dann wandern die Tiere in die Ställe. Und die Grünlandflächen werden dann eher gemäht als beweidet.
Laura Henningson ist Referentin für Agrobiodiversität beim Naturschutzbund Deutschland, NABU. Sie wirbt bei Bauern und Agrarpolitikern dafür, dass wieder mehr Tiere raus ins Grüne kommen. Nicht nur, weil denen das gut tut.
Das ist wichtig zum einen, weil aus Klimagesichtspunkten speichert es relativ viel Kohlenstoff. Dadurch einfach, dass durch den Grasbewuchs relativ viel Wurzelmasse auch vorhanden ist und auch eine Humusschicht sich aufbauen kann, dadurch, dass der Boden halt nicht tief bearbeitet wird. Und aus der Sicht der Artenvielfalt ist es besonders wertvoll, wenn Kühe auf der Weide stehen oder auch andere Tiere, Schafe, Ziegen. Angefangen vom Kuhfladen, in dem die Mistkäfer und ganz viele andere Käfer leben, die dann wieder die Nahrungsgrundlage für ganz viele verschiedene Feldvögel darstellen.
Mehr als die Hälfte der ca. 3600 in Deutschland heimischen Farn- und Blütenpflanzenarten kommen in Grünlandbiotopen vor. So hebt das Bundeslandwirtschaftsministerium die Bedeutung der Wiesen hervor. In den letzten 30 Jahren hat das Grünland in Deutschland langsam aber kontinuierlich abgenommen. Es sind jetzt 600.000 Hektar weniger als 1990, macht heute keine 30% der landwirtschaftlichen Fläche aus. Die Aussicht auf höhere Erträge auf Ackerland oder EU-Prämien für Aufforstung tragen zu diesem Trend bei. Aber auch wenn auf einer Fläche weiter Gras wächst, macht es einen Unterschied, ob es die Kühe direkt abweiden oder ob es, wie meistens, gemäht wird.
Der häufige Schnitt führt dazu, dass, wenn da noch ein paar Pflanzen dazwischen auch wachsen, Kräuter zum Beispiel oder Leguminosen, dass die, je häufiger das Grünland geschnitten wird, desto weniger können die natürlich sich aussamen. Das heißt, der Bestand verarmt eigentlich immer mehr, sodass man dann am Ende nur noch diese 2-3 Pflanzenarten da drauf hat.
Es gibt vielfältige Förderungen für Grünland, Flächen- und Ökoprämien. Aber das rechnet sich noch nicht wirklich für die Agrarbetriebe, besonders wenn das Vieh auch auf der Weide stehen soll, erklärt die NABU-Expertin. Laura Henningson ist trotzdem optimistisch.
Alle sind sich einig, dass wir mehr Beweidung fördern müssen. Deswegen habe ich da relativ viel Hoffnung, dass da jetzt noch was kommt. Und hoffentlich dann nochmal in der Agrarpolitik nachgebessert wird.
Jetzt freuen sie sich.
Ja, jetzt freuen sie sich.
Jetzt gehen sie erstmal ihr Revier ab.
Petra Schmalbruch hat inzwischen auch die zweite Gruppe ihrer Tiere auf die Weide gebracht. Die Bäuerin schließt den Elektrozaun und stützt die Hände in die Seiten.
Also man soll sie eigentlich eher auf die Weide lassen und nicht in zu hohes Gras rein, wo halt dann schon wieder... Ja, der Rohfaseranteil dann eben höher wird vom Gras her, weil das junge Gras eben die höchste Energiedichte hat. Und mein nächstes Problem ist halt, weil ich auch kein Futter mehr halt habe. Die müssen eigentlich auf der Weide oder auf die Weide jetzt rauf.
Die Bäuerin muss das Gras nicht mähen, einlagern oder zu Silage verarbeiten. Das Grünzeug ist direkt von der Wiese in den Magen nahrhafter. Und der Boden wird aus der Kuh heraus direkt gedüngt.
Also im konventionellen Bereich glaube ich, dass es den konventionellen Betrieben mehr Arbeit macht als die Vorteile, die sie dadurch haben. Beziehungsweise man muss halt auch jeden Tag kontrollieren, der Zaun muss passen. Das ist schon alles auch mit Aufwand verbunden. Von daher ist halt im Stall schon einfacher. Diese Vorteile für die Natur werden ja im Endeffekt nicht finanziell entlohnt. Vielleicht müsste da die Förderung halt anders sein, dass das dann mehr Betriebe machen.
Nach dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung soll das auch geschehen. Sie will sich dafür einsetzen, dass die europäische Agrarpolitik Landwirte und Landwirtinnen für besondere gesellschaftliche Leistungen belohnt. Für Klimaschutz, Artenvielfalt, Bodenfruchtbarkeit. Damit könnte es in der nächsten Agrarförderperiode losgehen. 2027.
2027. Heiner Kiesel über Kühe und Weiden und über die Hoffnung auf mehr Weidekühe. Das war das DLF-Magazin. Heidrun Wimmersberg hat Ihnen heute die Themen zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.